Ich hatte im Vorfeld Informationen darüber, was Petra heute weitergeben wollte. Und sie hat mich gebeten, ob die Predigt irgendwie dazu passen könnte. Naja, das Erste, was dir dann in den Kopf fällt, ist Hiob, der durch eine sehr, sehr schwere Phase gegangen ist. Wo ich gedacht habe, wir haben aber jetzt wieder den Hiob zu zitieren und zu belasten mit einem Thema, wenn es um persönliches Leid geht, um Herausforderungen, um Nöte, die ja vielleicht auch tatsächlich länger anhaltend sind. Und ich glaube, das macht das Ganze noch viel unerträglicher, wenn das nicht eine Woche ist oder ein Monat, sondern inzwischen schon ein ganzes Jahr. Dann lange überlegt und bin dann am Ende tatsächlich im Gebet mit dem Gedanken vertraut worden, das Thema dieser Predigt der Friede Gottes zu nennen. Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil genau der scheint ja an manchen Stellen dann verloren zu gehen. Und den als Allheilmittel zu betrachten, ist halt auch ein bisschen schwierig. Wenn wir das hören, der Friede Gottes, dann fragen wir uns vielleicht, was verstehe ich denn unter dem Friede Gottes? Ruhe im Sturm des Lebens, Trost im Leid und im Schmerz, das ich in meinem Leben empfinde, Hoffnung in Zeiten von großen Herausforderungen, Perspektive, Zuversicht an der Stelle, wo alles gerade den Bach runtergeht. Das klingt so, als ob der Friede Gottes das Allheilmittel wäre für jedes Problem in meinem Leben. Und es klingt auch ein bisschen hohl. So wie irgendeine Aussage, die man zwar treffen kann, aber die nicht greifbar ist. Ist es erstrebenswert, den Friede Gottes zu erleben? Ist das vielleicht ein bisschen esoterisch? Ist das irgendwas, was nicht von dieser Welt ist? Und tja, klingt ganz nett, aber wie echt ist das denn? Will ich nicht lieber einen echten Frieden haben, statt diesem ominösen Friede Gottes? Frieden für die Menschen in der Ukraine. Frieden für unser Land. Frieden zwischen unseren Arbeitskollegen. Frieden in der FEG, in der Gemeinde, in der ich zu Hause bin. Frieden in meiner Familie. Irgendeinen handfesten Frieden, den ich klar sehen und begreifen kann, den ich vielleicht selbst mitgestalten und bauen kann, weil es in meiner Hand liegt, der auf einem festen Fundament ruht und sichtbar, spürbar, greifbar ist. Der Friede Gottes. Mein Gott, was soll das dann jetzt wieder sein? So geht es vielleicht manchen und ich kann das bis zum gewissen Grad nachvollziehen, dass das theoretisch und theologisch klingt. Und in manchen Gesprächen, die ich mit Menschen geführt habe, die gerade wirklich ein Problem, eine Last, eine Mühe haben, eine Not, ob es gesellschaftlich ist, in Beziehungen, Gesundheit, Berufsleben, Studium, Schule, meine Beziehung zu anderen Menschen, meine Beziehung zu Gott, denke ich zwar manchmal, ja, es ist der Friede Gottes, der dir in der Situation vielleicht verloren gegangen ist, der, wenn wir ihn in seiner Tiefe begreifen und erleben, das alles plötzlich erträglicher macht, nicht auflöst, nicht wegnimmt, aber mich, meine Seele in die Lage versetzt, das zu ertragen. Und gleichzeitig wage ich es nicht, das zu sagen, weil das oft das Letzte ist, was du in dem Moment hören willst. Der Friede Gottes sei mit dir. Komm ja, pack deine salbungsvollen Worte ein und lass mich in Ruhe. Das ist das Letzte, was ich gerade brauche. Ich habe Schmerzen, ich habe Not, ich blute innerlich aus, ich kann nachts nicht schlafen, mich beschäftigt alles Mögliche. Aber Ruhe und Frieden und dann der große Friede Gottes. Ich glaube, das zu erwähnen gegenüber einem Menschen, der mir sein Leid beschreibt, könnte verletzend sein. könnte Hohn auslösen. Und klingt vielleicht so ähnlich wie alles wird gut. Den Spruch kennen wir. Ich glaube, der hat noch nie wirklich geholfen. Der drückt eher aus, dass ich nicht verstanden habe, in welcher Krise sich mein Gegenüber befindet. Der vermittelt mir als einen Menschen in Not eher das Gefühl, dass mein Gegenüber auf eine unbekannte Zukunft verweist, in der alles wieder in Ordnung ist und das Problem, das ich beschreibe, einfach nicht mehr existiert. So einfach. Und es beschreibt natürlich, dass mein Gegenüber selbst ratlos ist. Was kein Fehler ist. Im Gegenteil, dieser Ansatz, jedem, der mir mit seinem Problem begegnet, gleich einen guten Ratschlag geben zu wollen. Wie oft hat der das Problem eher noch verstärkt, hat den Schmerz vergrößert oder ja, war keineswegs diese Art von gutem Rat, den wir vielleicht versuchen zu geben. Lassen wir uns nicht hinreißen, mit guten Ratschlägen um uns zu werfen, wenn uns Menschen begegnen, die in einer persönlichen Not sind, die vielleicht einfach nur unser Ohr brauchen, die einfach nur jemanden brauchen, der mal einen Moment Zeit hat und zuhört und vielleicht versteht oder mitempfindet, was mich gerade belastet. Und natürlich haben wir in diesem Moment Petra und ihre eingehenden Schilderungen vor Augen. Aber vielleicht schaffen wir es auch, unser eigenes Leben zu betrachten und Szenen abzurufen, in denen es uns persönlich mal gerade gar nicht gut ging. Oder Momente, in denen wir einem Freund gegenüberstehen, der uns seinen Kummer klagt und vielleicht einfach dankbar ist, dass wir da sind, dass wir Zeit haben, zuhören. Jesus hat uns nicht aufgefordert, an der Stelle der Besserwisser zu sein, der Lösung A, B und C sofort nennt und der Schwester oder dem Bruder erklärt, wie das alles einfach aufgelöst werden kann. Im Römerbrief lesen wir, freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Für mich hört sich das nicht an, wie der Auftrag, der perfekte Therapeut zu sein, der die Probleme des Gegenübers löst, sondern vielmehr, und ich glaube, das ist noch anspruchsvoller, empathisch mitzuempfinden. Mich in die Lage meines Gegenübers zu versetzen, wirklich meine Welt zu verlassen, meinen vielleicht sehr komfortablen Status und meine Freude, mein Glück, das ich gerade empfinde und bereit zu sein, zuzuhören, mitzuempfinden. Und da kommt auch so ein alter Spruch in meinen Sinn, geteiltes Leid ist halbes Leid. Den halte ich für wesentlich und gut. Das ist im Grunde genommen eine kurze weltliche Übersetzung dessen, was uns die Bibel sagt, weint mit den Weinenden. Schaffe ich das, dass das Leid und die Not meines Gegenübers so weit nachzuempfinden, dass ich ein Stück weit selbst davon betroffen bin? Denn nur dann kann ich weinen. Es geht da nicht um irgendwelche Krokodilstränen, sondern um einen emotionalen Ausdruck, der sich dann einstellt, wenn ich einsteige und wenn ich mich öffne und zulasse, dass diese Belastung für mich nicht nur sichtbar, sondern spürbar wird. Wo der gute Rat ausbleiben darf, weil er erstens nicht da ist und zweitens nicht hilft, ist vielleicht eine Umarmung so viel wertvoller. Und ich finde es interessant, also Petra weiß nicht, was ich mir für Gedanken gemacht habe in dieser Predigt, aber schon manches, was ich gerade gesagt habe, haben wir eben im Prinzip von dir gehört. Und als Betroffener bezeugt Petra genau das. Und sie ist nur ein Beispiel. Das ist kein Sonntag, der auf Petra ausgerichtet ist, sondern auf einen Menschen, der in einer Situation ist, die wirklich belastet. Gut, wir wollen trotzdem praktisch werden. Wir sind ja Macher, ne? Wir wollen ja dann nicht sagen, ja, alles klar, schönen Sonntag, tschüss. Wer von euch ist gerade beim Fußballspiel von gestern Abend? Der Regen knallt hier rein. Lasst uns wieder gedanklich zurückkehren zu dem Thema. Ich denke, eine Sache, die wir immer tun können und auch immer tun sollten, ist das Gebet. Und manchmal weiß ich gar nicht, was ich beten soll. Ob ich dafür beten soll, dass jemand, der an Krebs erkrankt ist, gesund wird. Da kommt jetzt der Nächste um die Ecke und sagt, ja klar, was denn sonst, du Kleingläubiger? Und dann kommt der andere um die Ecke und sagt, ja klar, das hilft ja jetzt auch nichts. Manchmal ist es völlig klar, wofür wir beten. Manchmal aber auch nicht. Und dann bleibt immer noch das Gebet darum, dass der Betroffene es schafft, diese Situation auszuhalten. Dass der Betroffene so nah von Gott berührt wird, dass es ihm gelingt, in dieser Situation am himmlischen Vater festzuhalten. Manchmal ist es auch ganz praktisch. Ich finde es sehr gut, dass die Bibel uns ermahnt, indem sie sagt, wenn einer auf dich zukommt und sagt, er hat nichts zu essen, dann geh nicht hin und sag, Gott segne dich, sondern gib ihm was zu essen. Ja. Also manchmal sieht es wirklich ganz praktisch aus. Aber ich glaube, dann ist es auch so deutlich, dass wir das erkennen. Und wehe uns, wenn wir dann mit heiligen Worten dahergehen und den Dienst, den praktischen und die echte Tat ignorieren. Ich glaube, das ist aber der leichtere Fall. Schwieriger ist es wirklich, wenn du nicht weißt, was gut wäre, zu sagen, wenn ein Verständnis für die Lage schwerfällt, wenn ich selbst anerkennen muss, dass ich zu klein bin, um zu begreifen, womit meine Schwester oder mein Bruder gerade zu kämpfen hat. Mein Verstand wagt es regelmäßig zu definieren, was gut und was nicht gut ist. Geht es so weit, dass ich meinem Gott Ratschläge gebe, was er zu tun hat. In manchen Gebeten hört sich das wirklich so an. Ja. Mach doch. Hey. Und Gott denkt vielleicht manchmal, ach du kleiner Klaus, genau das werde ich nicht tun, wenn es dem ganzen Prozess nicht helfen würde, weil es ein größeres und ein wichtigeres und ein heiligeres Ziel gibt, als das, was ich gerade in meiner beschränkten Denke habe. Hätte ich den uneingeschränkten Frieden Gottes, wenn Gott nur immer das tun würde, worum ich ihn bitte? Es ist leicht zu sagen, ja, natürlich nicht, aber oft fühlt es sich doch schon so an. Wenn ich ein ganzes Jahr lang an Problemen leide, die mir einfach alles nehmen, jede Freiheit, jede Freude, jeden Frieden. Und meine Bitte einfach ist, Herr, mach mich gesund. Kann mir einer erklären, was daran nicht richtig sein soll? Ich erwarte nicht, dass das der Fall ist. Ich kann das auch nicht. Und ich finde auch in der Schrift keine Erklärung dafür. Und doch ist es so. Was ich bewundere ist, und dafür bin ich sogar dankbar, dass Menschen in so einer Situation nicht verzagen, nicht wegrennen und sagen, ja komm, das mit Glaube und Gemeinde funktioniert ja doch nicht, sondern es schaffen, das auszuhalten und treu zu bleiben. Sicher nicht mit großer Freude und im Jubel, aber doch, even if, selbst wenn, das, was ich mir so sehr wünsche, gerade nicht passiert. Ich möchte uns was vorlesen, das Dietrich Bonhoeffer 1929 geschrieben hat. Er war zu der Zeit in Barcelona. Er war 29 Jahre alt. Er hat eine Predigt geschrieben zum Text, den wir in Philipper 4, Vers 7 finden. Da steht, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Und Bonhoeffer greift diesen Friede Gottes auf und er drückt es sehr schön aus. Deswegen, ich lese das einfach vor. Ich hatte sogar ein Bild von dem Dietrich Bonhoeffer, den ich übrigens sehr schätze. Der hat auch ein Leben geführt, das sich keiner von uns wünscht. Und er hat Millionen von Menschen geholfen. Und deswegen ein Zeugnis für Nachfolge wie wenige in der Welt. Der Friede Gottes ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes ist die Treue Gottes unserer Untreue zum Trotz. Im Frieden Gottes sind wir geborgen, behütet und geliebt. Freilich, er nimmt uns unsere Sorge, unsere Verantwortung, unsere Unruhe nicht völlig ab. Aber hinter all dem Treiben und Sorgen ist der göttliche Friedensbogen aufgegangen. Wir wissen, unser Leben getragen und in Einheit mit dem ewigen Leben Gottes. Wir wissen, dass der Riss, den wir immer wieder schmerzlich empfinden müssen, nur ein innerer, erneuter Hinweis darauf ist, dass Gott diesen Riss geschlossen hat. Dass er uns in sein Leben hineingezogen, so wie wir sind, als Menschen der Erde, als Menschen mit Herzen und Sinnen, das heißt in der Sprache der Bibel, mit Leidenschaften und Nöten, mit dem Eindrücken der Welt befangen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Er bändige unsere Leidenschaft, er nehme in Zucht unsere Gedanken und unseren Willen und führe uns zu dem Frieden Jesu Christi, der gesprochen hat, der sich uns gegeben hat in der Nacht von Golgatha. Meinen Frieden gebe ich, meinen Frieden lasse ich euch. Nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Der Friede Gottes ist höher als unser Verstand. Der Friede Gottes hält unsere Herzen und Gedanken in seiner Hand. Nimmt uns Angst und Furcht? Ist durch Jesus bei jedem von uns eingekehrt, persönlich? Sorgt für Ordnung in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft? Und macht unser Miteinander aus. Das ist zumindest das, was die Bibel über den Frieden Gottes sagt. Und ich bin dankbar, obwohl ich das erleben darf, und ich darf das erleben. Nicht vollumfänglich, nicht immer. Und ich selbst lebe das auch nicht immer. Aber da, wo es geschieht, ist es spürbar und es ist Hilfe und Trost und trägt. Verstehen wir, was Jesus sagt, wenn er seinen Frieden beschreibt, der tatsächlich was anderes ist als der Frieden eines Friedensvertrags oder der Waffenstillstand oder das, was wir in der Welt so gängig damit verbinden? Wenn die Bibel uns mitteilt, dass der Friede Gottes über unserem Verstand und unseren Gedanken ist, über unsere Vorstellungskraft, wie könnten wir dann verstehen, was damit gemeint ist? Ist das überhaupt möglich? Ich stehe vorm Chaos, eine Gewitterwolke kommt auf mich zu und ich weiß, es wird knallen und es wird krachen und es wird schwer und es wird vielleicht nie mehr wieder gut. Der Friede Gottes sei mit dir. Hohle Phrase. Ihr Lieben, ich habe keine Antwort darauf. Ich kann nur das wiedergeben, was ich in der Bibel finde und die eine oder andere Szene aus meinem Leben, die mich selbst bewegt hat und auch mein Denken verändert hat. Ich möchte euch von einem Menschen erzählen, dem ich begegnet bin, als ich selbst 23 Jahre alt war. Ein Ältester unserer Gemeinde, der mich so ein bisschen im Glauben begleitet hat und sich darum gekümmert hat, dass ich irgendwie nicht allzu oft daneben lange, hat mich eingeladen, gemeinsam mit ihm einen alten Bruder zu besuchen, der zu Hause lag und nur lag, weil er einfach krank war und nicht mehr aufstehen konnte, der schwer krank war, der keine Hoffnung mehr auf Genesung hatte. Im Grunde genommen, ganz einfach gesagt, lag er in seinem Bett, hat auf seinen Tod gewartet, hat sich tatsächlich darauf gefreut, wenn er endlich sterben darf, weil er die Nase voll hatte von diesem Schmerz und von dem Leid. Und wir haben ihn so einmal die Woche besucht einfach. Und ich habe als 23-Jähriger gedacht, ja, warum soll ich mir das jetzt geben? Ich bin aber mitgefahren, weil Detlef, der Älteste, für mich immer ein sehr guter Begleiter war, der normalerweise sehr gute Entscheidungen getroffen hat. Wir sind diesem Walter begegnet, Woche für Woche. Wir haben das Abendmahl mit ihm gefeiert, das war ihm wichtig. Und er hat nie geklagt gegen Gott über seine Situation, worauf ich eigentlich gewartet hätte, dass er sagt, ja, toll, mein Leben lang Christ und jetzt liege ich hier und habe Schmerzen und warte drauf, endlich abzudanken. Nee, der hat das in einer Weise getan, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Neben der Gemeinschaft und dem Abendmahl, das wir gemeinsam haben, war ihm jedes einzelne Mal wichtig, ein bestimmtes Lied zu singen. Witzige Parallele, dass du auch ein Lied hast, das dir hilft in deiner Situation. Manchmal ist das so. Gott spricht viele Sprachen und die Musik ist sicher eine davon. Ich habe dieses Lied mitgebracht. Das ist ein Gedicht, das Adolf Krummacher im Jahr 1857 geschrieben hat. Das sagt euch allen gar nichts, gell? Hätte mir vor der Vorbereitung auch nichts gesagt. Das heißt, Stern, auf den ich schaue, jetzt nicken einige im Kopf und lächeln. Nur altes Lied, das kannst du heute wahrscheinlich gar niemandem mehr zumuten. Nicht richtig, kann man bestimmt noch vielen zumuten, aber unsere jungen Geschwister werden sich wahrscheinlich fragen, wo da der Rhythmus und die Melodie geblieben sind. Der Inhalt ist genial. Und ich möchte es einfach mit euch mal zusammen durchlesen. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe. Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Und der Walter konnte nicht aufstehen, um das zu singen. Er hat das in seiner Schwäche und in seiner gebrochenen Stimme. Gesprochen und gelebt. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde? Wer? Ohne dich zerstieben, würden wir nur glauben, hoffen, lieben. Alles Herr bist du. Drum so will ich wallen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jauchze ich froh dir zu. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Das Lied, das Gedicht, das es ursprünglich war, gliedert sich in drei Strophen und ich finde es interessant, wie umfänglich und umfassend es ist. In der ersten Strophe ist es eine Beschreibung von Attributen, von Werten, von Begleitern, die Jesus für dich und mich darstellt. In der zweiten Strophe geht es um die Quelle für jede Empfindung und die Hilfe in jeder Herausforderung, die ich in meinem Leben erfahren darf. Und am Ende geht es um den Einzug in etwas, das so viel größer ist als jeder Schmerz, den wir uns auch nur vorstellen können. Und nicht zuletzt um den Umfang meines Beitrags dazu. Nichts. Und die eine Wahrheit, mit der jede einzelne Strophe endet, ist: Alles Herr bist du. Walter hat das gelebt. Und er ist auf die Weise für mich zum Zeugnis geworden, dass mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und Walter hat es nicht darauf abgesehen, 30 Jahre später eine zentrale Rolle in irgendeiner Basis zu spielen. Also ich glaube, das war ein außergewöhnliches Beispiel für Glaube und Nachfolge, dass ich glaube, ich könnte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde auch wahrscheinlich zusammenbrechen, jammern, schimpfen, keine Ahnung. Aber bei ihm war das eben so und mir hat es viel mitgegeben in meinem Leben. Für manche Situationen, wo ich selbst herausgefordert bin, wo mir Schwierigkeiten, Nöte, Verleumdung begegnen und ich manchmal schon denke, wie geht man eigentlich damit um? Ne? Und ich bin jemand, der von sich sagen darf, ich bin glücklich, ich bin reich gesegnet, ich habe irgendwie alles, mir fehlt gar nichts. Ich möchte überhaupt nicht, kenne kein echtes Leid. Mir fällt es schwer, das nachzuvollziehen, was manch einer erlebt. Wenn er mir davon erzählt, ist das nicht so, ah ja, kenne ich. Nee. Und das, glaube ich, zu verstehen, was ein Mensch wie Walter erlebt hat und löst es in mir eine große Bewunderung aus, zu sehen, wie er damit umgegangen ist. Ich glaube, Walter hatte den Frieden Gottes in sich.
So.
Also bitteschön, dann wünsche ich euch viel Erfolg, ne? Nichts leichter als das. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Und ich kann es euch nicht sagen. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel, diesen Frieden zu haben, dieses Wissen, dieses Empfinden, um mit Not umzugehen, selbst in der größten Ohnmacht. Ich würde gerne eine kleine Übung mit euch machen. Schließt doch mal die Augen für einen Moment und lasst ein paar Fragen auf euch wirken. Nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken, was es mit euch macht, wenn ihr diese Fragen hört. Vielleicht ist es eine Art von Gebet. Vielleicht geben wir unserem Vater Raum in unserer Gegenwart, unsere Gedanken zu hören und vielleicht auch was zu sagen. Wonach streben wir? Was ist uns wichtig? Was lässt uns nachts nicht schlafen? Wofür investieren wir Zeit, Kraft und Geld? Was sind unsere Gebete? Wofür sind wir dankbar? Welche Klagen bringen wir vor unseren himmlischen Vater? Wie viel Raum nimmt Gottes Frieden in unserem Leben ein? Welchen Trost haben wir für die, die uns begegnen? Gelingt es uns, zufrieden zu sein? Können wir unsere Sorgen loslassen? Geben wir Angst und Schrecken Raum in unserem Leben? Danke. Geschwister, ihr gemeinsam Jesus nachfolgt. Lasst uns doch einfach mal versuchen. Im Bewusstsein, dass Gott so viel mehr versteht und weiß über unser Leben, unsere Zukunft. Darüber hinaus einen Blick hat, den wir nicht beherrschen, nämlich den in die Ewigkeit. Raum zu lassen für seinen Frieden. Vielleicht gerade dann, wenn wir keine Ahnung mehr haben, wo das alles hinführen soll und wie das werden soll und wie eine Lösung aussieht. Amen.